Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP-Audio-Track. Hier sind Ann-Kathrin Herwig
und Tanja Clement.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder ein, wie ich finde, super interessantes Thema für euch mitgebracht. Es geht um Bürgerbeteiligung. Tanja, was sind denn so deine ersten Gedanken, wenn du das Wort Bürgerbeteiligung hörst?
Ja, eigentlich denke ich dann vor allem an die Fälle, wo Bürgerinnen und Bürger unzufrieden mit dem sind, was gerade passiert. Also an Demos, an Proteste, an Aktionsbündnisse, an Bürgerbegehren und dann Bürgerentscheide zu den unterschiedlichsten Themen. Ich weiß noch, als ich in Mainz gewohnt habe, gab es einen Riesenaufreger um ein Blumenbeet in der Innenstadt. So, also eigentlich immer dann, wenn irgendwo die Kommunikation schief gelaufen ist. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht die einzige Form.
Wie nimmst du den öffentlichen Diskurs zum Thema wahr?
Auch da geht es oft darum, dass die Bürger nach ihrer Meinung gefragt werden möchten, was ich absolut verstehen kann. Und die Form, die man sich am besten vorstellen kann, ist natürlich immer eine direkte Abstimmung. Also ein bisschen nach dem Modell, wie es in der Schweiz ist, eine direkte Demokratie. Großes Thema, ja, nein, möchtet ihr zustimmen. Aber wenn man das in Deutschland machen möchte, mit über 80 Millionen Menschen, auch wenn nicht alle wahlberechtigt sind, dann ist es ja jedes Mal, als würden wir eine Bundestagswahl abhalten. Und das kann ich nicht für jede größere Gesetzesänderung machen. Das ist ja der Grund, warum Demokratie in größeren Systemen funktioniert, wie sie funktioniert.
Da hast du natürlich absolut recht. Aber es gibt ja zum Glück noch andere Möglichkeiten, Bürger mit einzubeziehen in wichtige Entscheidungen. Und da steckt richtig viel Potenzial drin. Denn für die Bürgerinnen und Bürger macht die Verwaltung das alles ja, was sie da tut. Und deshalb habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der richtig gute Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat. Axel Wittkun arbeitet seit 2019 in seiner Heimatstadt, das ist die Landeshauptstadt Dresden. Und seit 2023 ist er da als Sachgebietsleiter Grundlagenverkehrsentwicklung im Amt für Stadtplanung und Mobilität für die strategische Verkehrsplanung in Dresden und für die Erstellung des Dresdner Mobilitätsplans 2035 plus mitverantwortlich. Und da spielt auch Bürgerbeteiligung eine ganz große Rolle. Herzlich willkommen, Axel. Schön, dass du da bist.
Hallo, Ann-Kathrin. Ich freue mich, dabei zu sein.
Jetzt fangen wir mal an mit einer etwas kreativen Frage, beziehungsweise du darfst kreativ werden. Wenn du alle Möglichkeiten und alle Freiheiten hättest, welches Mobilitätsprojekt würdest du morgen umsetzen? So ganz ohne Einschränkung. Du hast freie Hand.
Ganz ohne Einschränkung. Okay, also ich würde vielleicht unterscheiden, jetzt mal wirklich außerhalb meines eigenen Wirkungskreises in der Landeshauptstadt Dresden. Da würde ich, glaube ich, ein europäisches und zumindest die Hauptstädte verbindendes Schnellzugsystem sofort umsetzen mit hohen Geschwindigkeiten und dann so Strecken wie Paris, Warschau, Brüssel, Budapest, Rom, Oslo oder Madrid, Riga. Und wenn ich auf meine Arbeit hier gucke und was umsetzen könnte, dann denke ich, dass der ein oder andere Zuhörende von der Dresdner Carola-Brücke gehört hat mittlerweile. Und wenn ich könnte, würde ich die natürlich morgen wieder aufbauen und dann natürlich mit der Stadtgesellschaft gemeinsam definierte Brücke, die ins Stadtbild passt, modern historisch verbindet und die auch den Umweltverbund entsprechend fördert als Stadtbrücke.
Damit sind wir ja eigentlich schon im Thema drin, kreative Ideen einbringen. Wir wollen darüber sprechen, wie Bürger kreative Ideen einbringen können. Und das habt ihr ja ausprobiert mit einer Bürgerbeteiligung. Was bedeutet denn Bürgerbeteiligung für dich?
Für mich sind das eigentlich zwei wesentliche Aspekte. Zum einen ist eine Bürgerbeteiligung natürlich allgemein die Chance, die Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen und zukunftsweisenden Themen eben über die Beteiligung inhaltlich mitzunehmen. Da geht es noch gar nicht um die Beteiligung im Detail oder um die Ergebnisse, sondern einfach um das Transparentmachen der fachlichen Arbeit. Und der dann natürlich noch wichtigere oder spannendere Aspekt ist natürlich die Bedeutung der eigentlichen Bürgerbeteiligung, dass wir als Stadtverwaltung bzw. Fachplanende natürlich direkt Ideen aus der Bürgerschaft bekommen, mit denen wir weiterarbeiten können, wollen, dürfen. Und das ist ganz wichtig, weil wir als Fachplanende in der Stadtverwaltung im Prinzip drei Säulen haben, die uns die Leitplanken der Arbeit vorgeben. Das ist unsere fachliche Kompetenz, das sind die Politikerinnen, also der Stadtrat, die für Positionen demokratisch gewählt sind. Und das ist eben die dritte Säule, die Meinung der Stadtgesellschaft, die wir über eine Bürgerbeteiligung abfragen können.
Ich habe dir eine Frage mitgebracht aus unserem letzten Interview. Die hat die Frau Hübner für dich dagelassen. Und die wollen wir uns jetzt mal zusammen anhören.
Ich würde gerne fragen, was die Person von Bürgerräten hält. Ich kenne es aus dem Klimabereich, dass es tatsächlich so zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammengeladen werden und dann tatsächlich sich Gedanken machen sollen über ein ganz bestimmtes Problem und damit eigentlich sogar die Bundesregierung dann beraten sollen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept, weil es weggeht von Parteien und Verwaltungen und Firmen und so weiter, sondern einfach wirklich Bürger befragt. Was denkt ihr, wäre gut? Da gibt's schon spannende Experimente und das würde mich interessieren, was die nächste Interviewperson, die ihr habt, zu diesem Thema denkt und ob sie das schon kennt und ja, ob sie das vielleicht sogar schon mal Erfahrungen mitgemacht hat.
Also da habe ich tatsächlich noch keine eigenen Erfahrungen gemacht mit so einem Bürgerrat, wie er gemeint ist hier. Das Konzept finde ich super und spannend, ne? Also diese Verbindung eben auch wieder Politik, Verwaltung und Bürgerinnen, dass dann eben Empfehlungen zur Verfügung gestellt werden, über die die Politiker entscheiden können. Ich würde aber sagen, dass wir mit dem sogenannten Mobi-Dialog 2035 plus etwas Ähnliches in Dresden für die Erarbeitung unseres Mobilitätsplans etabliert haben. Wir haben da nämlich ein Gremium, welches diesen Plan mit uns zusammen erarbeitet und da sind zum Beispiel 25 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger mit involviert.
Und wie läuft das dann ab? Was können die machen?
Das Gremium tagt zweimal im Jahr, jetzt seit 2022 und noch bis nächstes Jahr. In dem Gremium sind neben den Bürgerinnen auch Interessensverbände und natürlich Politiker vertreten. Und jedes halbe Jahr fachliche Arbeit, die wir in die Erarbeitung des Mobilitätsplans stecken, wird dann in diesem Gremium diskutiert. Es werden Entscheidungen getroffen, Empfehlungen abgegeben und darauf basierend arbeiten wir dann weiter.
Und da gehört auch der Mobilomat dazu?
Genau. Also wie gesagt, wir erarbeiten gerade den Mobilitätsplan 2035 plus. Das ist die Fortschreibung unseres mittlerweile 11 Jahre alten Verkehrsentwicklungsplanes. Und die Grundidee des Mobilomat war, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben wollten, einmal wirklich in die Rolle eines Verkehrsplanenden in Dresden zu schlüpfen. Das heißt, Entscheidungen zu treffen, welche Maßnahmen zur Gestaltung der zukünftigen Mobilität umgesetzt werden sollen, aber eben dann, und das ist wichtig, bei gleichzeitiger Wirkungs- und Kostenbetrachtung. Also uns schwebte vor, dass das Ganze zielorientiert sein soll, also auch eine Motivation der Teilnehmenden durch Zielerreichung, realitätsnah, ein begrenztes Budget und damit begrenzte Handlungsspielräume. Priorisierung wird dann erforderlich, das, was unsere tägliche Arbeit auszeichnet. Und trotzdem eben auch niedrigschwellige Beteiligung, jetzt die Zielerreichung jetzt nicht als Zwang und natürlich auch vereinfachte Maßnahmen als die, die wir im Detail diskutieren. Und das haben wir mit dem webbasierten Mobilomat dann umgesetzt.
Und wie sah die Umsetzung aus eurer Sicht aus? Also Thema Bürgerbeteiligung von der ersten Idee jetzt bis zur Umsetzung. Wie lief das für euch ab?
Also das Projekt startete im Sommer 2023 mit einem Vergabeverfahren für die Entwicklungs- und Programmierleistung, wo wir ein Unternehmen gesucht haben. Und dann haben wir zu Beginn 2024, im Februar und März dann, die 6-wöchige Bürgerbeteiligung durchgeführt. Und die Zeit dazwischen, also die zweite Jahreshälfte 2023, haben wir dann für die eigenen Vorbereitungsarbeiten genutzt. Nach dem Mobilomat haben wir dann intensiv mehrere Wochen ausgewertet und hatten dann im Januar 2025 eine Pressekonferenz, wo die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. In der Zwischenzeit war das mit der Carola-Brücke passiert, deswegen erfolgte die Auswertung vergleichsweise spät nach der eigentlichen Beteiligung. Noch eine sehr wichtige Diskussion, die wir wirklich vorher intensiv geführt haben, war die Frage, wie kompliziert bzw. komplex und zeitaufwendig darf eine Bürgerbeteiligung eigentlich sein? Also uns schwebte definitiv keine Beteiligung vor, wo man fragt, bewerten Sie mal ein Thema auf der Skala von 1 bis 5. Das ist der Mobilomat genau nicht. Und mit dem Mobilomat konnte man eben gut und gerne auch mehr als eine halbe Stunde Zeit verbringen. Die Teilnahmezahlen, auf die ich vielleicht später noch zu sprechen komme, haben uns da dann eigentlich auch bestätigt. Am zeitaufwendigsten in der Vorbereitung war auf jeden Fall auch die öffentlichkeitswirksame Ausformulierung der 50 Maßnahmen, die man in dem Mobilomat wählen konnte, dass diese verständlich sind, nachvollziehbar und damit auch Effekte verstanden werden. Auch die Namensfindung, ne, mit dem Ergebnis Mobilomat hat uns eine Weile beschäftigt. Mhm. Und das Thema Öffentlichkeitsarbeit hat uns natürlich auch dazu in Anspruch genommen.
Wie gewinne ich denn Leute dafür mitzumachen?
Da sind wir beim Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben da intensiv mit dem Öffentlichkeitsarbeitsteam unseres Amtes, aber auch natürlich mit dem Presseamt, den Mobilomat beworben. Es gab eine Pressekonferenz zum Start mit dem Verkehrsbürgermeister. Wir haben unsere Öffentlichkeitskanäle als Landeshauptstadt Dresden benutzt, sowie Instagram. Wir haben auf Verkehrsinformationstafeln an den Straßen geworben, um Rad- und Autofahrende zu gewinnen. Wir hatten ein Werbespot laufen im Fahrgastfernsehen des ÖPNVs und auch des Regionalverkehrs. Hier hatten wir als witzige Anekdote auch die Situation, dass Olaf Scholz als damaliger Bundeskanzler in Dresden war, in einem Bürgergespräch in der Straßenbahn saß und fotografiert wurde, wie über ihm die Werbung für unseren Mobilomaten lief. Also wir haben versucht, das weit zu tragen, dass wir viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen für den Mobilomat finden.
Jetzt haben wir gerade über eure Sicht und euren Ablauf gesprochen und du hast gesagt, ihr wolltet da keine Skala, bewerte mal von 1 bis 5. Dann nimm uns doch mal mit auf die Nutzersicht, wenn ich jetzt mitmachen wollte. Wo habe ich den Mobilomat überhaupt gefunden und was musste ich dann machen?
Genau, also der Mobilomat, wie gesagt, ist ganz einfach webbasiert. Den haben wir beworben. Der Mobilomat ist auch, das vielleicht zur Info, immer noch aufrufbar, obwohl die Beteiligung an sich vorbei ist. Ich denke, dass wir den Link dann auch teilen können, dass jeder sich auch den Mobilomat nochmal anschauen kann. Man sieht, dass das ein spielerischer Ansatz ist, ne, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Vorstellung für die Verkehrsentwicklung quasi einbringen können. Wenn man den startet nach einer kurzen Einleitung, was wir damit überhaupt machen, kommt man quasi wie auf so ein Spielfeld, wo auf einer Seite quasi die ca. 50 Maßnahmen der Verkehrsplanung dargestellt sind, aus denen man wählen kann. Die sind der Übersichtshalber in 8 Kategorien dargestellt, also Maßnahmen für den Fußverkehr, Maßnahmen für den Radverkehr, Maßnahmen für Bus und Bahn, aber zum Beispiel auch Kfz- und Wirtschaftsverkehrsmaßnahmen, Stadtentwicklung und Straßenraummaßnahmen und zum Beispiel auch vernetzte Mobilitätsangebote. Und diese Maßnahmen kann man sich dann für jede Kategorie anschauen. Die sind genau beschrieben. Da ist auch dann bei jeder Maßnahme ein fiktives Budget hinterlegt. Also man muss sagen, wir haben hier ein begrenztes Budget von 500, sage jetzt mal in Klammern, Mobilitäts-Euros vorgelegt. Weil das war ja auch das, was wir wollten, dass die Leute wirklich eben auch priorisieren müssen und nachvollziehen können, wenn wir eben auch in der Facharbeit priorisieren müssen. Die Kosten waren gestaffelt von 200 Euro für eine sehr teure Maßnahme wie eine Straßenbahnverlängerung oder zum Beispiel auch minus 50 Euro. Also man konnte Guthaben wiedergewinnen, zum Beispiel für eine Maßnahme, dass die Parkgebühren erhöht werden. Vielleicht auch zur Info, dass wir das vierfach überzeichnet hatten, die Kosten. Also das zeigt nochmal die Priorisierung. Also wenn man alle Maßnahmen gewählt hätte, hätte man 2.000 Euro ausgeben müssen. Und dann ist eben noch ganz wichtig, dass die Maßnahme Wirkungen hat. Also man entscheidet sich für eine Maßnahme, man zieht die auf das Spielfeld, dann ist die verankert und dann sieht man, wie viel Budget man verbraucht hat. Und man sieht aber auch, wie die Maßnahme auf 4 Ziele wirkt. Da haben wir Ziele definiert, einmal die klimaschonende Mobilität, einmal sozial, gesund und sicher unterwegs, dann ein stadtverträgliches Verkehrssystem und die Erreichbarkeit und ökonomische Stabilität. Wir haben uns da an den 14 Leitzielen, an den 14 Dresdner Leitzielen der Mobilität orientiert. Das sind 14 Leitziele, die der Stadtrat 2022 beschlossen hat und die haben wir quasi für die Bürgerbeteiligung vereinfacht. Bei der Simulation der Wirkung auf die Leitziele haben wir Wirkungspunkte verteilt und diese wurden dann nach räumlicher Dimension der Maßnahme gewichtigt. Und so hat man quasi sein persönliches Maßnahmenset zusammengestellt und wenn man das Gefühl hatte, damit fertig zu werden, konnte man die Auswahl beenden, hat angezeigt bekommen, ob man wirklich eine gute Zielerreichung hat. Und dann haben wir noch ein paar Daten abgefragt von den Teilnehmern, soziodemografische Daten und Daten zum eigenen Mobilitätsverhalten, was uns dann wiederum auch bei der Auswertung sehr hilft. Genau.
Ja, danke dir. Das ist total spannend. Ich habe selber mal reingeklickt und ich kann nur jedem empfehlen, da auch mal reinzuklicken, denn das sieht auch total ansprechend aus. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Das macht Spaß, da mitzumachen. Wer hat denn am Ende alles mitgemacht? Ihr habt das Ganze ja auch ausgewertet.
Das haben wir. Wir hatten in der Zeit, das waren also 6 Wochen, hatten wir 8.400 Aufrufe der Seite. Und damit wurden uns dann etwas mehr als 6.600 persönliche Maßnahmensets übermittelt. Das hat uns natürlich stark selber beeindruckt. Da sind wir auch sehr stolz drauf, auf die hohe Teilnahmezahl. Ansonsten, wer mitgemacht hat, also es ist immer noch ein Phänomen bei Verkehrsthemen, dass Männer überrepräsentiert sind. Hier waren es 64% Männer. Die größte Altersgruppe waren 25- bis 44-Jährige mit über 50%. Aber es haben auch unter 18-Jährige und über 75-Jährige mitgemacht. Der Anteil der Mehrpersonenhaushalte mit Kindern war am größten. 3/4 der Beteiligten waren berufstätig. Und noch eine wichtige Aussage, wer mitgemacht hat, 92% wohnen im Stadtgebiet Dresdens und 8% sind aus dem näheren Umland. Das war für uns wichtig und das haben wir auch explizit mit der Postleitzahl abgefragt, da Pendelverkehr für uns eine hohe Bedeutung hat. Ne? Pendelnde sind eine wichtige Gruppe bei der Betrachtung der Mobilität als Stadt. Vielleicht nur mal zur Info, wir haben 300.000 Pendlerwege jeden Tag von und nach Dresden und davon finden 75% mit dem Auto statt. Und der Pendlerverkehr verursacht in Dresden 32% der Fahrten, aber dann eben 50% der Kilometer. Ne? Und deswegen war uns das wichtig. Wir haben eine Bürgerbeteiligung gemacht, nicht nur für Dresdner und Dresdnerinnen, sondern speziell auch für die Personen im Umland. Da haben eben ein paar auch mitgemacht. Und das war zum Beispiel auch diese Werbung, die wir in den S-Bahnen, also im Regionalverkehr mitgeschaltet haben, um da eben Teilnehmer zu gewinnen. Und das Letzte, was wir uns natürlich angeguckt haben, war auch die Verkehrsmittelorientierung, welche Gruppe da wie vertreten ist. Die sogenannten Kombinierer aus ÖPNV und Fahrrad waren die stärkste Gruppe. Wir hatten 10% reine Autofahrende, 11% reine Fahrradfahrende und 9% reine ÖPNV-Nutzende. Das vielleicht jetzt mal so als kurzen Blick in die Auswertungen, wer mitgemacht hat.
Und was haben die Leute sich gewünscht oder was haben die besonders stark gewichtet?
Also wir haben natürlich untersucht, welche am häufigsten und auffällig selten gewählt wurden. Da auch vielleicht als grober Überblick erstmal zum Einstieg. Also die pro Teilnahme wurden im Durchschnitt 19 Maßnahmen von den 50 Maßnahmen gewählt. Das sind also, wenn man es mal lustigerweise rechnet, über 122.000 verschiedene Maßnahmen. Die Teilnehmer haben durchschnittlich 450 Euro ausgegeben. Also man hat ja wirklich versucht, das Budget auszuschöpfen. Und ich glaube, es waren 80%, die auch die Ziele entsprechend unserer Vorstellung auch erreicht haben. Naja, und dann haben wir ganz simpel geguckt, was sind die Top 20 Maßnahmen, die gewählt wurden über alle Teilnehmer. Das war auf Platz 1 die Maßnahme Ausbau des Radwegenetzes in Dresden. Das zweite Thema waren einfache und stabile Tarife im ÖPNV und Platz 3 waren hier die direkte, schnelle Fuß- und Radwege. Aber auch unter den Top 20 Maßnahmen wie Verwendung der Parkgebühr für eine Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, Winterdienst auf Radwegen, der Bau von Radschnellwegen oder auch E-Auto-Ladestationen. Ja. Wir hatten auch sogenannte Entweder-Oder-Maßnahmen eingebaut. Also Maßnahmen, wenn man die eine wählte, konnte man die andere nicht mehr wählen. Da hatten wir in Dresden so Themen wie das immer mal wieder über eine Elbquerung in Dresdner Westen diskutiert wird. Und wir hatten einfach mal zur Wahl gestellt, favorisiert man dort eine Fähre oder eine Fuß- und Radbrücke? Das konnten wir super auswerten, dass in dem Fall die Fuß- und Radbrücke präferiert wurde. Wir haben natürlich auch nach sogenannten Push- und Pull-Maßnahmen ausgewertet und auch ich nenne es mal nicht spezifisch, menschliche Auswertung, ne? Also wir haben festgestellt, Frauen wünschen sich den stärkeren Umfang, Barrierefreiheit, Sicherheit und ÖPNV, vernetzte Angebote, Schüler, Studenten, Azubis, ging das auch stark in Maßnahmen des Umweltverbundes und die Pendler haben tatsächlich zusätzliche Linien und dichtere Takte der S-Bahn im Fokus gehabt und auch zum Beispiel mehr Park-and-Ride-Anlagen. Ja. Wir haben zum Beispiel auch geguckt, was sind denn die Top 7 Maßnahmen von denen vor allem Auto, ÖPNV oder Fahrradnutzenden? Haben da zum Beispiel auch schöne Dinge festgestellt, dass in allen Gruppen der Ausbau des Radwegenetzes unter den Top 3 Maßnahmen war.
Also auf jeden Fall ganz, ganz vielfältige Informationen, die ihr da gewonnen habt. Jetzt durftest du am Anfang deine eigene Idee hier äußern oder wünschen. Gab es da auch die Möglichkeit, noch eigene Ideen zu ergänzen?
Genau, das war auch sehr spannend. Wir haben natürlich einen Vorabschluss der Teilnahme ein offenes Kommentarfeld gehabt. Da haben wir, glaube ich, 1750 offene Kommentare bekommen. Und die haben wir natürlich auch versucht, so geht es eben geht, auszuwerten und auch zu schauen, wurden da vielleicht Maßnahmen genannt, die wir noch gar nicht im Blick hatten? Gab es Kritik an Maßnahmen? Gab es Allgemeinkritik am Mobilomat? Das haben wir uns natürlich auch mit angeschaut. Ne?
Und was passiert jetzt mit all den Daten, die ihr euch da angeschaut habt? Oder was ist auch schon passiert seitdem?
Ja, also wir haben die Daten jetzt bei uns und vielleicht allgemein, das ist, also für uns ist das eine Schatztruhe, ne? Diese 6.600 eingereichten Maßnahmensets, das ist eine Schatztruhe für unsere zukünftige Arbeit. Wir haben die Ergebnisse auch schon genutzt. Ich habe es ja erzählt, dass wir an unserem Mobilitätsplan arbeiten und da betrachten wir unterschiedliche Szenarien der zukünftigen Mobilität in Dresden und haben dann einfach den Mobilonat benutzt, um zu gucken, wie die Ergebnisse unsere Szenarien im Mobilitätsplan untersetzen, beziehungsweise eben auch nicht untersetzen. Also wir haben da 4 Szenarien gebildet gehabt und haben halt geschaut, wie viele der Top 20 Maßnahmen aus dem Mobilomat stecken denn in unseren gewählten Szenarien drin oder eben auch, wie viele der am wenigsten gewählten Maßnahmen. Dazu war das der sofortige Nutzen, den wir in unserer jetzt täglichen Arbeit benutzt haben. Und dann nutzen wir die Ergebnisse bei der allgemeinen Arbeit als Verkehrsentwicklungsplaner. Ne? Wenn wir über Maßnahmen in der Stadt diskutieren, aktuelle Vorhaben diskutieren, dann können wir immer schauen im Mobilomat und können sagen, was die Bürgerschaft darüber denkt. Deswegen auch der Begriff, dass das so eine kleine Schatztruhe für uns ist.
Ich finde, das ist ein richtig gutes Beispiel, ein richtig tolles Projekt, was ihr da macht mit der großen Beteiligung, mit den vielen und ganz differenzierten Erkenntnissen, die ihr habt und eben auch mit diesem wirklichen Einfluss auf die Praxis. Jetzt möchte ich gerne nochmal zurück auf das Thema Bürgerbeteiligung und wie man das umsetzen kann. Der Mobilomat war ja nicht barrierefrei und sogar dazu habt ihr euch Gedanken gemacht. Wie sah das denn aus?
Genau, das ergab sich aus dem schon erwähnten spielerischen, webbasierten Ansatz und dann auch noch speziell mit dem Thema Track and Drop. Ne? Ich hatte es erklärt, wenn einem eine Maßnahme gefällt, zieht man die quasi mit der Maus mit Track and Drop auf dieses Spielfeld und daraus ergibt sich natürlich, dass das nicht barrierefrei sein kann. Ne? Das haben wir dann bei uns auch mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung und Senioren der Landeshauptstadt diskutiert, auch mit einem Vertreter eines entsprechenden Verbandes. Wir haben uns dann entschieden, offene Bürgersprechstunden während der Laufzeit des Mobilomats im Bürgerlabor der Landeshauptstadt Dresden anzubieten. Das waren also in den 6 Wochen 6 Donnerstage. Da konnten Menschen mit Einschränkungen mit persönlicher Unterstützung durch uns den Mobilomat bedienen, wenn sie das wollten. Ne? Da hatten wir auch ein sehr schönes Plakat gestaltet, was dafür geworben hat. Wir haben natürlich auch die Chance wahrgenommen, dass dann an einem der Donnerstage unser Verkehrsbürgermeister mit vor Ort war. Das Format, muss man dann doch aber sagen, wurde jetzt nicht wurde jetzt nicht sehr viel angenommen. Es kamen immer ein paar Menschen. Natürlich war der Termin mit dem Verkehrsbürgermeister dann der am meisten besuchteste Termin.
Jetzt hast du eben gesagt, ihr habt natürlich auch geschaut, ob es Kritik gibt. Ich vermute, bei den hohen Teilnehmerzahlen war eher positives Feedback. Aber was ist jetzt euer Fazit zum Thema? Würdet ihr das genauso wieder machen?
Ja, also ich würde wirklich auch sagen, dass die Beteiligung per Mobilomat war eine super erfolgreiche Premiere von so einem Tool. Und man sieht, dass Menschen Lust haben, mit komplexen Zusammenhängen, wenn sie gut aufbereitet sind, zu arbeiten. Und ich würde das so zusammenfassen, Mobilitätsthemen begeistern in Klammern nach wie vor. Das Spiel von vielen Kanälen der Öffentlichkeitsarbeit war eine Herausforderung, war aber durchaus für uns erfolgreich. Ich nehme ein bisschen mit, dass man diese demografische Ausgeglichenheit überdenken muss. Also wie erreiche ich vielleicht auch mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit mehr Frauen? Wie erreiche ich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe mehr? Die Entweder-Oder-Abfragen, die ich erwähnt habe, bringen einen super Mehrwert von uns und auch die Kombination mit sozusagen soziomobilen Daten machen für uns die Themen einfach belastbar und interessant. Und was ganz wichtig ist noch, und das war vielleicht auch ein Kritikpunkt, wir haben dort den Ansatz der Positivität gewählt gehabt. Ne? Also man konnte für irgendetwas sein, man konnte aber nicht gegen etwas sein, weil wir Maßnahmen für die zukünftige Mobilität diskutieren und die haben wir zur Verfügung gestellt. Und da konnte man quasi für die Erhöhung von Parkgebühren sein, aber nicht für gegen Parkgebühren per se. Diesen Ansatz finde ich nach wie vor richtig, aber natürlich wurde das auch mal kritisiert, dass gesagt wurde, ja, wo kann ich denn aber irgendwo mal dagegen sein? Aber das war nicht das Ziel bei der Betrachtung von Maßnahmen, wie wir sie für den Mobilitätsplan aktuell definieren.
Gab es sonst noch irgendwas, was dich überrascht hat am Prozess?
Also am meisten oder also die hohe Teilnehmerzahl hat mich in dem Sinn nie überrascht, weil ich immer daran geglaubt habe, aber ich habe mich dann sehr darüber gefreut. Das Feedback hat mich überrascht, also das Feedback auch von extern. Also wir hätten wirklich ein Reisebüro aufmachen können in den Monaten während und nach dem Mobilomat. Wir hatten Anfragen für Konferenzen, für Erfahrungsaustausche, Interviewanfragen, so wie ja zum Beispiel auch heute für den Podcast. Und wir konnten das gar nicht alles bedienen. Ne? Also ich erinnere mich da auch an ein Telefonat mit einer Referentin aus dem baden-württembergischen Ministerium. Wir hatten eine Anfrage aus der Schweiz. Wir haben das Projekt international auf einer Polis-Jahreskonferenz vorgestellt. Also das Feedback hat uns gefallen und auch ein Stück weit vielleicht überrascht. Ne?
Und du hast gesagt, was ganz wichtig ist, auch für die Zukunft, ist, verschiedene Gruppen zu erreichen, noch stärker. Gibt es sonst noch irgendwas, was du fürs nächste Mal anders machen würdest?
Generell könnte man immer mehr Vorbereitungszeit gebrauchen. Das ist leider immer so. Und du hast es angesprochen, die detaillierte Öffentlichkeitsarbeit, die auch ein Stück weit zielgerichteter stattfindet. Da bin ich jetzt selber auch kein Experte drin, aber das würde ich tatsächlich nochmal als ein wichtiges To-Do sehen. Und der Vollständigkeit halber will ich auch noch erwähnen, ich hatte es ja erzählt, wir haben das Projekt ausgeschrieben, wir haben uns also eine Firma gesucht, die uns da bei der Programmierung unterstützt, die Programmierung vornimmt, und auch da hatten wir eine sehr gute Ausschreibung und haben mit einer Firma aus Hamburg, von Urbanista heißt die, eben auch einen super Partner gefunden, und das ist, denke ich, für so eine Bürgerbeteiligung auch ganz wichtig.
Gibt es denn schon Pläne für die nächste Bürgerbeteiligung oder gibt es die Option, das in einigen Jahren nochmal zu machen, um einfach weiterzukommen mit diesen Mobilitätszielen?
Ja, ich hatte das ja am Anfang jetzt auch schon erwähnt, dass wir dieses geschlossene Beteiligungsgremium, den Dresdner Mobi-Dialog, haben, mit dem wir permanent weiter zusammenarbeiten. Der Mobilomat selber war die zweite offene Bürgerbeteiligung in dem Mobilitätsplanprozess. Wir hatten damals auch schon bei der Erstellung der 14 Dresdner Leitziele für Mobilität eine Bürgerbeteiligung gemacht. Und wir planen tatsächlich gerade die dritte Bürgerbeteiligung im Prozess für Anfang nächstes Jahr. Also wir sind schon wieder stehen schon wieder vor einer zeitlichen Herausforderung und wollen die dritte Bürgerbeteiligung dann wirklich zu den von uns jetzt im Prozess fachlich ausgewählten, detaillierten Maßnahmen des Mobilitätsplans machen. Da sind wir gerade noch am Denken, bereiten uns gerade auch wieder sehr gut vor, und dann wird man das Ergebnis nächstes Frühjahr sehen können.
Das heißt, du bist auch gerade voll im Thema. Wenn du jetzt einen Tipp an andere Kommunen oder überhaupt andere Bereiche weitergeben kannst, was sollten die im Vorfeld beachten und worauf kommt es an, damit die Bürgerbeteiligung wirklich gelingt? Also was wären deine wichtigsten Tipps?
Na, ich denke, dass man tatsächlich gucken muss, was in der Vorbereitung eben dieser Bürgerbeteiligung kann man sozusagen in-house machen. Also was kann ich als Stadtverwaltung abdecken? Da gibt es ja manchmal auch Dinge, die man eben bewusst nach außen gibt, um zielorientierter arbeiten zu können oder um einfach auch nochmal Know-how von außen zu holen. Wie gesagt, wir haben das hier gemacht und haben uns das quasi auch programmieren lassen, und die Firma hat nicht nur programmiert, sondern Urbanista hat uns auch wirklich bei der inhaltlichen Entwicklung geholfen. Das würde ich auf jeden Fall immer wieder mitgeben, dass man bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Und dann kann ich nur wieder eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit erwähnen und dann eben auch die Beteiligung an sich, wenn sie denn läuft, dann eben auch noch gezielt mit Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. Ne? Und dann ist ganz wichtig, dass man eine transparente Auswertung durchführt. Ne? Die Bürger haben mitgemacht und die haben natürlich auch ein Recht, da eine schöne Auswertung zu bekommen.
Ja, vielen Dank dir. Ich glaube, du hast wirklich sehr schön gezeigt, wie gut der Mobilomat funktioniert hat und wie viel ihr daraus mitgenommen habt. Ich hoffe, dass der eine oder andere das so ein bisschen sich zum Vorbild nehmen kann und rate da wirklich nochmal bei euch reinzuklicken auf den Mobilomaten und sich das ein bisschen anzuschauen. Ich glaube, da können wir wirklich viel mit erreichen mit solchen Projekten.
Gerne, hat mich gefreut.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, beziehungsweise jetzt hast du eine Frage frei. Für unseren nächsten Interviewgast darfst du nämlich auch wieder eine Frage dalassen, und da wird es um das Thema Katastrophenschutz gehen. Was würde dich da interessieren?
Da würde ich gern fragen, wie übt man Unvorhergesehenes? Also wie übt man wahrscheinlich notwendiges Improvisationstalent, was man ja im Katastrophenschutz braucht? Eine Übung bleibt ja letztendlich eben doch irgendwie eine vorhersehbare Übung.
Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Super spannende Frage. Ja, vielen Dank für den tollen
Einblick.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute, Axel. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet da einige Ideen mitnehmen. Vielleicht habt ihr selbst gute Erfahrungen gemacht, dann teilt die gerne auch mal mit uns. Oder vielleicht ist hier das ein oder andere dabei, was ihr gerne mal nachmachen wollt. Ich drücke euch da die Daumen, probiert es einfach mal aus. Wenn ihr mehr über Best Practices aus der Bürgerbeteiligung, über Möglichkeiten zur Mitbestimmung wissen wollt und auch, wie so ein Bürgerrat denn nun funktioniert, dann klickt gerne nochmal rein auf FVP Online. Da findet ihr weitere interessante Infos zum Thema. Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.